Liebe Feierabendfunk-ZuhörerInnen, wir haben uns was Neues vorgenommen und wir wollen innerhalb unseres Podcastes ein neues Format etablieren. Dieses neue Format soll das Thema behandeln, Health in All Policies, kurz HIAB. In regelmäßigen Abständen werden wir hierzu Podcast-Folgen hochladen. Der eigentliche Feierabendfunk-Podcast-Folgenrhythmus bleibt bestehen. Es kommt nur ein weiteres Format hinzu. Was ist Health in All Policies? Also HIAB. Was ist das eigentlich? Health in All Policies ist ein Ansatz, der auf den sogenannten Grundprinzipien der Gesundheit von der Weltgesundheitsorganisation WHO basiert. Gesundheit betrifft nämlich jeden Lebensbereich. Oder anders, ohne Gesundheit und Wohlbefinden sind alle Lebensbereiche nichts. HIAB übersetzt heißt er so viel wie Gesundheit in allen Politikfeldern, also allen Lebensbereichen, die durch unsere Gesellschaft geregelt werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, Gesundheit wird nicht nur durch das eigene Verhalten, sondern durch viele Dinge wie der Zugang zur Gesundheitsversorgung, Umweltschutz, Migration, Sprache, Bildung, Infrastruktur, Wirtschaft und Arbeitsplätze, das Verhältnis zur eigenen Familie und Freunden und Vereinen, das Tierwohl sowohl von Haustieren als auch von Nutztieren, die Landwirtschaft und noch vieles mehr beeinflusst. Deshalb müssen Maßnahmen, die die Gesundheit der Menschen verbessern sollen, auch an allen Bereichen durch die Verwaltung und Politik ansetzen. Schon die Planung von Pop-up-Radwegen oder Spielplätzen oder Wasserbrunnen sollten den gesundheitlichen Aspekt mit einplanen. Eben Health in All Policies. Am Beispiel unseres heutigen Podcast-Gastes Lana Atakishieva, Polizeioberkommissarin und Buchautorin mit aserbaidschanischen Wurzeln, kann man Health in All Policies sehr gut erklären. Lana ist mit 15 von Baku nach Berlin gezogen und musste als Jugendliche eine für sie komplett neue Sprache lernen. Als wäre das nicht schon genug, wurde Lana dann auch noch im Abitur von einigen ihrer MitschülerInnen gemobbt. Migration und Mobbing können zu schweren psychischen Traumata führen, die in einer Depression oder anderen psychischen Erkrankungen münden. Gesundheitsämter und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens bieten deshalb psychosoziale Betreuung an, die Migranten und Migranten und Schülerinnen und Schüler dabei helfen, ihre Traumata zu behandeln. Man kann hier schon sehen, dass Gesundheitsthemen auch in der Bildung und im sozialen Umfeld stecken. Lana hat all die Schwierigkeiten ohne Hilfe aus dem Gesundheitswesen überstanden, da sie sehr resilient war und ist. Das war ihr Glück, denn nicht jeder hat die gleiche Resilienz. Resilienz bedeutet, dass eine Person mental gefestigt gegen Krisen ist und weiß, dass sie Krisen bewältigen kann und dass es danach wieder bergauf geht. Wie sie diese Resilienz erlangt hat, wie sich ihr Verhältnis zu ihrer Familie über die Jahre verändert hat und welche spannende Geschichten sie in ihrem Buch Nachtschicht in Neukölln erzählt, besprechen Dr. Savaskan und ich mit ihr in dieser Health in All Policies Folge. Und heute mit dem Start einer so wichtigen Biografie, wo wir viel für Health in All Policies lernen können. Damit Gesundheit nicht von Glück oder persönlichen Voraussetzungen abhängt, sondern in unserem System immer mitgedacht und fest verankert ist. Eben Health in All Policies. Viel Spaß beim Zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feierabendfunk Podcast vom Gesundheitsamt Neukölln. Heute schauen wir über den Gesundheitsamt-Tellerrand hinaus und grüßen einen ganz, ganz besonderen Gast. Frau Lana Atakishieva sitzt mir gegenüber. Sie ist nicht nur gebürtige Neuköllnerin, sondern auch Polizeioberkommissarin aus Neukölln und gleichzeitig auch Buchautorin. Ihr kürzlich erschienenes Werk trägt den Titel Nachtschicht. Das stimmt doch, oder?
Ja.
Richtig, gut recherchiert. Und genau darüber möchten wir heute mit ihr sprechen. Wieso wir? Weil mir gegenüber sitzt auch unser Amtsleiter, Herr Dr. Savaskan, der eigentlich die Idee zu diesem Treffen hatte. Ich sage erstmal, hallo liebe Lana Atakishieva, wir sind ja per Du. Hallo Lana, hallo Dr. Savaskan.
Hallo, grüß Sie.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Was den Titel meines Buchs betrifft, das heißt nicht Nachtschicht, sondern Nachtschicht in Neukölln.
Oh, Verzeihung.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja. Also man muss dazu sagen, also nicht despektierlich gemeint, ich meine, Sie haben jetzt Ihr erstes oder ein Buch herausgebracht, da gab es ja eigentlich nicht viel zu recherchieren und da habe ich schon eigentlich verkackt, wollte ich schon sagen, auf Deutsch. Aber der Podcast geht ja erst los und ich denke mal, ich werde die eine oder andere Gelegenheit noch nutzen, um zu glänzen, auch in Ihren Augen. Meine Frage gleich an Sie, Herr Dr. Savaskan, was erhoffen Sie sich eigentlich mit diesem Treffen? Also was ist die Idee hinter dieser Idee? Warum sitzen wir hier? Warum machen wir einen Podcast? Wir sind das Gesundheitsamt Neukölln, jetzt haben wir eine Buchautorin und Polizei Oberkommissarin hier zu sitzen.
Ja, die aus Neukölln kommt und ich glaube, das alleine ist schon spannend genug.
Herr Dr. Savaskan, Sie, im Gegensatz zu mir, haben Sie ja das Buch gelesen.
Ja.
Ja, das Witzige ist, ich moderiere hier die Sendung. Ich habe den Titel falsch recherchiert und habe das Buch nicht gelesen.
Das ist ein
toller Einstieg. Kann ja nur noch besser werden. Ja. Also Herr Sauerskan, soweit ich mitbekommen habe, haben Sie aber das Buch gelesen, Nachtschicht. Das haben Sie tatsächlich
auch? Ja, nicht nur ich, sondern auch meine Familie.
Wie sind Sie dazu gekommen? Also haben Sie es geschenkt bekommen oder sind Sie darauf aufmerksam geworden? Sind Sie denn hin und wollten...
Also wollen Sie die Wahrheit wissen?
Ja, bitte.
Also die Wahrheit ist, ich war kürzlich in einem Buchladen und ich hatte eigentlich nach dem Thema pandemische Beispiele gesucht. Und dann bin ich da durch ein Regal gegangen und dann sah ich halt eine wunderschöne Frau auf dem Cover und habe mir erst dabei nichts gedacht, bis ich dann gelesen habe, oh, Neukölln. Und so bin ich dann zu dem Buch gekommen, Nachtschicht in Neukölln.
Ja, aber das freut mich ja, dass Sie das Buch entdeckt haben und gelesen haben, dass es Ihnen auch gefallen hat.
Mich würde interessieren, als Ihr Buch zum ersten Mal erschienen ist und Sie haben sozusagen den Anruf des Verlages bekommen und dann ist Ihr Buch in der Buchhandlung. Sind Sie da mal rein und so undercover-mäßig und haben mal reingeguckt, wie das so ist, wo Sie so stehen?
Ja, natürlich habe ich das gemacht.
Was war das für ein Gefühl? Können Sie sich an diesen Tag erinnern?
Ja, die Frage auf dem Weg zum Buchladen war, werde ich das Buch überhaupt sehen? Und das war dann tatsächlich ganz vorne. Es war eine Neuköllner-Karten bei Hugendubel und ich habe mich total gefreut. Ja, ich war total glücklich natürlich.
Herr Dr. Sauerskan, dann würde ich sagen, können Sie ein kleines Resümee halten über das Buch?
Es ist ein super lesenswertes Buch und ich glaube, das schwankt so zwischen tatsächlich einem Bericht von unserem Bezirk aus der Perspektive einer Polizeioberkommissarin, richtig ausgesprochen?
Ja,
richtig. Und einer eigentlich ganz tollen Einwanderergeschichte, die es in sich hat. Also die hat es ja zweifach in sich, weil es einerseits, Frau Atakishevna stellt ja da einerseits ihren unbedingten Willen einer Verwirklichung eines Traumes da, eines beruflichen Traumes. Und zum anderen ist das ja eine Geschichte einer Einwanderungsbiografie aus der Perspektive einer jungen Frau in der deutschen Gesellschaft. Und mit all den kulturellen und traditionellen und historischen Rucksäcken, die man so mit sich trägt, die jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann mit sich trägt.
Lana, eine Frage. Welche Passage hat dir am meisten Spaß gemacht und welche Passage war für dich anstrengend? Kann man das so sagen? Gibt es so Lieblingspassagen, anstrengende Passagen?
Da ist eine Stelle zum Beispiel, ich bin fast fertig mit dem Studium, bin in Miami bei der Polizei dort im Praktikum und sehe dann meine Schwester, die ihre Ehe, in der sie unglücklich war, hinter sich gelassen hat und ich habe sie als eine freie, glückliche Frau wieder erlebt. Und ich habe natürlich, ich war sehr zuversichtlich, dass die Zukunft einfach schön sein wird. Da wusste ich noch nicht von der Krankheit von meines Vaters. War ja am Ende meines Studiums, dann würde ich endlich meinen Traumberuf ausüben. Also die Stelle zum Beispiel, das erlebe ich nochmal, wenn ich die Stelle lese. Und ja, Trauriges gibt es auch, als ich erfahren habe, als ich mit dem Studium fertig war und meine mündliche Prüfung hinter mir hatte, von der Bachelorarbeit, ja, die Verteidigung, bin ich nach Hause gekommen, total glücklich, weil meine Dozenten sehr zufrieden waren mit meiner Arbeit und das meiner Mutter mitgeteilt habe, hat sie sich erstmal gar nicht freuen können. Und da an dem Tag habe ich herausgefunden, dass mein Vater Krebs hat und das ist dann die Stelle, wo mir immer dann Tränen kommen. Also ganz traurig.
Der ganze Entwicklungsprozess von A bis Z, wie lange hat es gedauert? Wie viel Zeit hat es gebraucht?
Also insgesamt 2 Jahre. Ich habe mit einer Co-Autorin eng zusammengearbeitet, auch eine sehr tolle Persönlichkeit. Und das Schwierige war tatsächlich, die passenden Einsätze auch herauszufinden. Ich erlebe sehr viel in Neukölln und es ist nicht so, dass ich mir lange Zeit zuvor Notizen gemacht habe, weil ich ja das Ziel nicht hatte, ein Buch zu schreiben. Der Verlag Hansa Blau kam mit der Idee und da war ich natürlich total glücklich, aber auch überrascht und es war eine große Herausforderung erstmal für mich. Und da musste ich tatsächlich überlegen, was mich persönlich berührt hat und was mir im Kopf geblieben ist, woran ich auch oft zurückdenke. Und das war das Schwierigste, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, da ich natürlich in die Vergangenheit, sondern es war eine Reise in die Vergangenheit, da habe ich realisiert, dass ich einen sehr steinigen Weg hinter mir habe, weil man verdrängt ja oft das Negative. Und also wenn ich zurückblicke, bin ich natürlich froh, dass ich nicht aufgegeben habe in den Momenten, wo ich sehr kurz davor war.
Ich finde das super spannend, was Sie geschrieben haben und was Sie jetzt auch sagen. Was glauben Sie denn, was ist denn Ihr Geheimnis Ihrer erhöhten Resilienz? Oder was hatte denn eigentlich, wenn Sie jetzt zurückblicken in Ihrem Leben, und Sie haben ja einige Beispiele gegeben, wo auch in Deutschland Schule auch seine Schwachstellen hat, was hat Sie zum Weitermachen bewegt?
Ja, also meine Eltern haben beschlossen, nach Deutschland zu kommen. Der Grund war die Krankheit meiner Mutter. Also meine Mutter war sehr krank. Sie wurde jahrelang in Aserbaidschan falsch behandelt. Sie hat Diabetes, aber sie wurde komplett falsch behandelt. Und deshalb sind wir nach Deutschland gekommen. Der Neuanfang war schwierig, aber meine Eltern wollten immer das Beste für uns. Und das war bei mir immer der Gedanke an meine Eltern. Ich muss weitermachen, ich muss es schaffen, ich muss einen guten Schulabschluss haben, einen guten Beruf ausüben, sodass ich meinen Eltern etwas zurückgeben kann, meinen Eltern in Zukunft helfen kann. Und in den schwachsten Momenten hat ein Gedanke an meine Eltern gereicht. Es heißt nicht, dass ich nicht gelitten habe, aber ich wusste, dass Aufgeben absolut keine Option ist.
Und ist die Art der Sicht auf die Dinge des Lebens in Aserbaidschan ähnlich? Würden Sie sagen, Sie hätten in Aserbaidschan genauso resilient mit Widerständen, die Widerstände überwunden?
Ja, also in Aserbaidschan spielt ja die Familie, die Familie hat einen sehr großen Stellenwert in Aserbaidschan. Also die Kinder haben die Aufgabe, später für die Eltern zu sorgen. Das übernehmen in der Regel die Söhne, aber meine Eltern haben keine Söhne. Also mein Vater hat sich immer einen Sohn gewünscht. Bei mir war er ganz enttäuscht, als ich auf die Welt kam. Er hat mich 3 Tage im Krankenhaus nicht besucht. Aber als er mich dann gesehen hat, war er total glücklich.
Und dass Sie auch Polizistin werden wollten?
das habe ich dann natürlich später erzählt. Und überraschenderweise hat er sehr gut reagiert, denn er hatte während eines Arbeitsaufenthaltes in Russland schlechte Erfahrungen mit der dortigen Polizei gehabt, mit der russischen. Er wurde kontrolliert, mit zur Dienststelle genommen und von dort aus entlassen. Und als er dann in Deutschland ankam, war er nervös, als er irgendwo auf der Straße Polizisten gesehen hat. Und er hat natürlich geguckt, ob er die wichtigsten Dokumente dabei hat. Und die haben ihm jedes Mal erklärt, dass er nicht aufgrund seines äußeren Erscheinungsbilds mit zur Dienststelle genommen wird und so weiter und so fort. Als ich ihm dann gesagt habe, ich möchte mich bei der Polizei bewerben, als ich alle meine so Selbstzweifel überwunden hatte, das Schwimmen gelernt hatte, hat er sehr gut reagiert und meinte, die deutsche Polizei ist gut, bewirb dich.
Toll, okay, schön.
Wenn du jetzt als Polizeioberkommissarin in den Straßen von Neukölln unterwegs bist, auf Menschen triffst, die vielleicht ähnlich reagieren wie dein Vater vor der russischen Polizei auch, kannst du dich in die Situation hineinversetzen und wie holst du die Menschen ab?
Vor allem, wenn wir zum Beispiel irgendwo zahlreich erscheinen, unbeteiligte Menschen uns in Treppenhäusern und so weiter sehen, schrecken sie auf. Und wir sagen dann ganz, ganz ruhig, es passiert nichts, alles ist gut. Also einfach mal durch Worte beruhigen, Kommunikation hilft dann. Also.
Und wie ist denn das eigentlich für Sie gewesen, als Sie dann Buchautoren wurden? Hat sich was im Verhältnis zu Ihren Chefs und Chefinnen und Kollegen geändert?
Nein. Meine Kollegen aus meiner Dienstgruppe, sie haben sehr unterstützend reagiert. Also sie haben mich unterstützt, auch bei den Interviews. Immer als ich aufgeregt war, haben sie gesagt, du schaffst es, du machst es gut und so weiter. Das finde ich total lieb. Aber ich habe mich ja auch dadurch kaum verändert. Deshalb gibt es da jetzt keine negativen Erfahrungen aus der Dienstgruppe. Aber natürlich gibt es auch Leute, Kollegen, die sagen, ja, sie ist ja nicht 25 Jahre Polizistin, was will sie uns denn erzählen? Aber in der Regel sind das diejenigen, die mich, meine Geschichte gar nicht kennen. Mhm. Und deshalb denke ich mir vielleicht, sollten diejenigen das Buch in die Hand nehmen, meine Geschichte lesen und dann wissen sie genau, worum es geht, dass man da nicht eine sehr lange Berufserfahrung braucht, um das, also ein Buch zu schreiben.
Ja. Und es sind ja auch, wenn man so will, zwei Erzählstränge, denn das eine ist ja wirklich Nachtschicht in Neukölln und das ist ja auch das, was super spannend ist, die Anekdoten und Geschichten, die sich halt in Neukölln abspielen. Und das andere ist ja tatsächlich Ihre Biografie, die Sie darin verarbeiten. Der eine oder andere hätte sich sicherlich noch mehr gewünscht, zu erfahren, was läuft auf den Straßen Neuköllns, was sind so die absoluten Highlights. Und da sind Sie ja recht sparsam mit umgegangen.
Für mich war das so, ich wollte die Geschichten erzählen, die mich persönlich berührt haben, an die ich auch immer wieder zurückdenke. Aber ich wollte auch einen realistischen Einblick in meinen Beruf gewähren. Denn die meiste Zeit haben wir es mit solchen Einsätzen zu tun. Also es sind nicht immer irgendwelche Mordfälle, irgendwelche schlimmsten Schlägereien und so weiter und Verfolgungsfahrten, die uns beschäftigen, sondern tatsächlich die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Abschnittsbereich, die uns rufen und wir kümmern uns dann vor Ort.
Können Sie da drei nennen? Drei Beispiele für Menschen, die zum Beispiel, wie ich, das Buch noch nicht gelesen haben.
Das ist zum Beispiel die Oma, die uns anruft, nachdem sie ganz viel Geld aus dem Fenster schmeißt und Opfer von Trickbetrügern wird.
Okay.
Oder das ist die Studentin, ängstliche Studentin, die Polizei ruft, weil der Nachbar oben ganz doll gegen die Heizungsanlage klopft, immer wenn sie die Toilettenspülung benutzt. Oder das ist eine sehr alte Dame, die von ihrem Sohn gefangen gehalten wird zu Hause. Also ja, das sind schon, also ich würde sagen, spannende Einsätze für
Absolut.
Mich.
Absolut. Kann man sagen, dass Polizeiarbeit ist ein Männerjob?
Nein, absolut nicht. Die Polizei ist keine reine Männerdomäne mehr. Also die Berliner Polizei stellt auch immer mehr Frauen ein. Das finde ich toll. Und das Bild der Polizisten ist ganz selbstverständlich heute. Ja, also Polizei ohne Frauen ist undenkbar, würde ich sagen. Und die sind auch ganz wichtig.
Und wie ist denn das Verhältnis ungefähr jetzt auf Ihrer Dienststelle oder in Ihrer Einheit?
Ich kann sagen, es sind viel mehr Frauen als damals, als ich angefangen habe. Aber natürlich sind das immer noch viel mehr Männer. Also es ist nicht 50-50.
Okay. Und sind es dann eher die bourgeoisen Frauen, die sich für die Polizei entscheiden?
Also wenn man diesen Beruf ausübt, muss man sich natürlich durchsetzen können. Ja? Man muss auch draußen auf der Straße bestimmt auftreten. Aber das bedeutet nicht, dass man dann die Weiblichkeit nicht zeigen kann.
Und es wird auch beworben. Ne? Die Polizei hat jetzt eine ganz tolle Werbekampagne geschaltet, wo sehr viele Frauen mit plakatiert werden.
Und es gibt ja mittlerweile auch Influencer, so offizielle Influencer der Polizei Berlin oder auch von anderen Behörden aus anderen Bundesländern. Und das finde ich auch gut, die Social-Media-Aktivität, weil auf den Social-Media-Kanälen kann man ganz junge Menschen erreichen und das ist auch für die Nachwuchswerbung auch ganz wichtig.
Was würden Sie Ihnen sagen, was sind denn so die Rezepte, die es ausmacht, dass man seinen Weg in Berlin gehen kann? Also seinen beruflichen Weg und seinen Bildungsweg.
Ja, Schicksale sind ganz unterschiedlich, also Familien sind ganz unterschiedlich, nicht jeder genießt ja dieselbe Erziehung. Bei mir, ich bin zwar sehr streng traditionell aufgewachsen, aber Bildung hat in meiner Familie eine sehr große Rolle gespielt. Meine Mutter wollte unbedingt, dass wir gute Bildung genießen, einen guten Abschluss haben und sie wollte, dass wir Klavierlehrerin werden. Also und leider ist es ja nicht in jeder Familie so, ja. Und wir haben in Deutschland zum Beispiel relativ zu Anfang ein paar Ethnologiestudenten kennengelernt im Flüchtlingsheim, wo sie einen kostenlosen Deutschkurs gegeben haben. Und diese Studenten haben uns auch ein Stück weit begleitet und uns geholfen und uns auch geprägt, ohne dass wir es wussten. Also wir waren ja relativ traditionell und sie haben uns ihren Weg gezeigt auch. Ich weiß noch, als wir hier in der Schule waren am Gymnasium, also wir sind ja von der Hauptschule zum Gymnasium und da mussten wir plötzlich miteinander diskutieren und so weiter, unsere Meinung sagen. Das war komplett neu für uns. In Aserbaidschan war das in der Schule so, wir mussten auswendig lernen und niemals unsere eigene Meinung bilden und wiedergeben. Ja? So, wir wurden zum absoluten Gehorsam erzogen zu Hause und in der Schule. Und hier haben wir dann genau das Gegenteil gelernt. Und je mehr ich gelernt habe, umso mehr Zweifel hatte ich, umso mehr habe ich angefangen zu hinterfragen und das hat meiner Mutter absolut nicht gefallen, aber das war ganz wichtig.
Und das haben Sie für sich auch tatsächlich als Gewinn gesehen, eine quasi neue Freiheit durch das Fragen dürfen, durch das in der Schule diskutieren lernen?
Ja.
Oder hat das verunsichert? Hat es Dinge in Frage gestellt?
Ich war zwischen zwei Kulturen. In der Schule musste ich natürlich wie alle anderen sein und zu Hause anständige Mädchen, also das alles macht, was die Eltern sagen und gar keine eigene Meinung haben darf und so weiter. Jetzt zurück zur der Frage, also dadurch, dass wir relativ früh auch die Einheimischen, die Studenten hier kennengelernt haben und auch die Lebensweisen gesehen haben und haben wir uns nicht in irgendwelche so Communities zurückgezogen. Ja, zum Beispiel gibt es ja auch die aserbaidschanische Community hier. Das hat uns halt geprägt. Und aber nicht jeder macht dieselbe Erfahrung. Und der Neuanfang ist in einem neuen Land ist immer schwierig. Man beherrscht die Sprache nicht. Bei uns waren auch natürlich finanzielle Sorgen da und Mama war krank und wir könnten uns auch es leichter machen und sagen, okay, wir bewegen uns jetzt in der aserbaidschanischen Community, wo wir die deutsche Sprache jetzt nicht unbedingt brauchen. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ich würde nicht sagen, es gibt den...
Das Erfolgsrezept.
Genau, das Erfolgsrezept. Wege, also Lebenswege sind unterschiedlich. Und also mein Vater, als er nach Deutschland kam, musste er zum Beispiel einen Integrationskurs besuchen. Bei meiner Mutter war es nicht so. Meine Mutter ist ja vor ihm nach Deutschland gekommen mit uns. Und da war das zum Beispiel so, in dem Integrationskurs saßen ganz viele verschiedene Menschen mit ganz vielen verschiedenen Erfahrungen und verschiedener Altersstufen zusammen. Und alle haben sich auf die Prüfung vorbereitet und danach waren sie alle frei, also sie wurden nicht weiter begleitet. Ich wünschte mir, sie würden noch mehr Kontakt zu Einheimischen haben, denn durch auswendig Lernen integriert man sich nicht, sondern durch den Kontakt zu Einheimischen. Das wäre zum Beispiel ganz wichtig und ich bin sehr froh, dass der öffentliche Dienst die Toren für Migranten auch öffnet. Heutzutage habe ich viel mehr deutsche Freunde, als ich es mir jemals vorher vorstellen könnte.
Wenn Sie vielleicht nochmal beschreiben, dieses Spannungsfeld von dem in der Schule quasi lernen zu diskutieren, zu infrage stellen und dem, was traditionelle Elternhäuser von ihren Kindern verlangen, wo würden Sie denn sagen, wie haben Sie denn es geschafft, für sich das produktiv umzusetzen und nicht unter dieser Zwittrigkeit der Realitäten ja, Schaden zu nehmen oder sich in die eine oder in die andere Richtung zu verstecken?
Ja, das ist so, es war ja nicht nur dieses Diskutieren, Lernen, sondern wir haben ja auch relativ viel gesehen. Wir haben gesehen, wie die anderen leben, also in der Schule, unsere Mitschüler. Und beides war irgendwie nicht ganz zu vereinen. Also das, was meine Mutter von uns verlangte. Und also sie wollte, dass wir uns so weit integrieren, dass wir einen guten Bildungsabschluss haben und so weiter, aber trotzdem unsere traditionellen Rollen einnehmen. Und beides war, also es war unmöglich für mich, beides zu vereinen.
Und, weil das heißen würde, Sie würden dann nicht als Polizistin arbeiten?
Unter anderem ja.
Heiraten und...
Genau. Ich wollte für mich einen anderen Weg wählen und nämlich die Freiheit haben. Und ich wollte nicht, dass Freiheit für mich ein Wort bleibt. Und irgendwann, als ich mich dann verliebt habe, und zwar nicht in einen Aserbaidschaner, wie meine Eltern erwartet haben, sondern in einen Brasilianer, musste ich mich dann tatsächlich entscheiden.
Ja. Entscheiden zu gehorchen oder?
Genau, oder den Weg der Freiheit zu wählen, mit der Hoffnung natürlich, dass ich meine Eltern nicht verliere, denn es ist nicht leicht. Ich erlebe auch bei den Einsätzen und so weiter, wie so, ich treffe auch verzweifelte Frauen und Mädchen, die in stark so patriarchalischen Strukturen leben, die sich nicht lösen können. Es ist nicht einfach, auch auf die Familie zu verzichten, weil sie sind ja da. Es ist eine bedingungslose Liebe auch, die ich erlebt habe durch meine Eltern. Und ich wollte sie auf gar keinen Fall verletzen. Aber ich wollte, dass sie mich so akzeptieren, dass ich halt meinen eigenen Lebensweg gehen möchte.
Und das ist Ihnen ja auch gelungen. Wie ist denn das mit Ihnen und Ihrer Schwester? Sie sind ja andere Charaktere. Hatten Sie dennoch die gleichen Themen gehabt, als Sie in Deutschland auf die Schule gegangen sind? Wie haben Sie denn sich untereinander besprochen gehabt bezüglich Ihrer Entscheidung, wie Sie jetzt in dem Spannungsfeld der Tradition und Moderne, wenn man das jetzt überspitzt sagen will, umgeht und wie Ihre Schwester das vielleicht findet?
Ja, wir haben zwar verschiedene Berufe ausgesucht, aber ich würde sagen, allen Punkten haben wir irgendwie gleich gedacht. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir immer dasselbe Zimmer geteilt haben, zur selben Schule, in dieselbe Klasse gegangen sind, auch Musikschule. Wir saßen auch immer zusammen. Also viele haben uns auch Zwillinge genannt. Sie ist ja ein Jahr älter als ich und also ganz ähnlich. Wir haben uns immer unterstützt.
Sie haben sich unterstützt und hat das nicht auch... Also es könnte man ja meinen, dass das auch die Integration oder die Bindung zu anderen auch hemmen kann, wenn man aus einer Familie kommt und gemeinsam dann den Schultisch teilt. Das ist ja nicht dazu gekommen, aber sehr interessanter
Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, wir wurden, als wir dann aufs Gymnasium auch kamen, sofort ausgegrenzt. Ja, wir haben beide Mobbing-Erfahrung und natürlich hielten wir umso mehr zusammen.
Und das ist meine Frage, wie unterscheiden Sie sich denn, oder damals, wie haben Sie sich unterschieden mit dämlichen Sprüchen, mit Witzen über Ihren Namen? Sind Sie da gleich umgegangen mit, oder wer war die Frechere, wer war die sozusagen jene, die mutiger war auch vielleicht?
Nee, den Mut habe ich erst im Abitur gefasst. Bis dahin waren wir beide, also wir haben es über uns ergehen lassen, genau. Ja. Und meine Schwester hat dann irgendwann geheiratet, ist dann nach Florida gezogen und ich war dann allein in der Schule. Das bedeutete aber nicht, dass die Schüler dann einen besseren Zugang zu mir gefunden haben, weil ich dann plötzlich allein war. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich wurde dann bis ins Abitur gemobbt, bis ich dann ein Gespräch mit dem Schulleiter hatte, der dann strikte Maßnahmen durchführte, Anti-Mobbing.
Ich will dazu mal fragen, gemobbt, also die ganze Schule, die ganze Klasse oder waren das nur ein, zwei Personen?
Ja, also das waren die Jungs aus meiner Klasse, Schulklasse. Es waren ein paar Jungs. Aber alle anderen haben dann sich rausgehalten, weil sie Angst hatten, dass sie die Nächsten sind, die gemobbt werden. Und
woran haben die sich denn so sehr gestört? Ja,
das würde mich auch gerne interessieren. Warum?
Was ist der Grund? Die Sprache zum einen, immer wenn ich mich gemeldet habe oder durch Lehrer herangenommen wurde, habe ich irgendwas falsch ausgesprochen, dann ging es los.
Aber wir sprechen über ein Gymnasium, wir sprechen über eine Abiturklasse.
Genau.
Komisch, ja, dann sollte man noch eine andere Reife doch erwarten.
Genau, das war in der 12. Klasse und der Schulleiter meinte auch, er hat noch nie in seinem Leben so etwas erlebt, dass Mobbing im Abitur vorkommt. Vor allem waren das ja auch total intelligente Schüler mit guten Noten. Sie haben mich Sinti und Zigeuner genannt und das lag auch auf an meiner Kleidung, weil wir nicht viel Geld hatten, habe ich in den günstigsten Läden die günstigsten Kleidungsstücke gekauft, getragen und dadurch nehme ich an. Es ist nicht so, dass ich jetzt also böse bin, wenn ich zurückblicke. Ich denke mir, sie wollten sich einfach amüsieren auf unsere Kosten, auf meine Kosten, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, wie es mich wirklich verletzt. Aber ich wünschte, die Lehrer hätten nicht weggeschaut. Ich wünschte, da gäbe es Kommunikation auch mit den Eltern. Aber das alles gab es nicht, bis dann der Schulleiter eingriff. Und da mussten wir jedes Wochenende, die gesamte Klasse musste dann zur Schule. Und das hat geholfen, dass sie sich zurückgehalten haben. Und das hat mir geholfen. Aber leider sind dadurch meine mündlichen Noten nach unten gegangen. Ich habe mich nie getraut, also mich zu melden. Also meine Abiturnote, da bin ich mir ziemlich sicher, wäre viel besser ohne diese Erfahrung.
Bestimmt, ja.
Die Initiative ging ja von Ihnen aus, zum Schulleiter zu gehen.
Ja, es war eine komische Situation. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt zum Schulleiter, sondern ich habe im Unterricht ganz viel geweint und bin dann aufgestanden, habe die Tür zugeknallt und bin erstmal raus, ohne zu wissen, wohin erstmal. Also gehe ich jetzt nach Hause, dann sieht meine kranke Mutter mich und ich wollte ihr keine weiteren Sorgen bereiten. Soll ich erstmal hier verweilen? Und dann bin ich ganz langsam gelaufen, da kam der Schulleiter mir entgegen. Ich hätte natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, mir geht's nicht gut und so weiter, aber da habe ich den Entschluss gefasst, dann doch die Wahrheit zu erzählen, denn ich hatte natürlich auch Angst, dass man mich aber dann von da an noch mehr mobben würde. Ja. Und ich bin echt froh, dass der Schulleiter dann Maßnahmen ergriffen hat. Und nachdem die Lehrer leider lange Zeit weggeschaut haben, aber ich habe die Lehrer auch sehr überfordert erlebt.
Ja. Sagen Sie, Sie sind muttersprachlich sowohl aserbaidschanisch als auch russisch?
Also ich bin in Russland geboren, mit 5 Jahren bin ich nach Aserbaidschan gezogen mit meiner Familie und in Baku, in der Hauptstadt, bin ich aufgewachsen und dann mit 15 bin ich mit meiner Schwester und mit meiner Mutter nach Berlin gezogen.
Nee, ich meine jetzt sprachlich, bilingual, was Aserbaidschanisch und Russisch betrifft, oder?
Genau, da Aserbaidschan in der Sowjetunion war und in der Schule Russisch die erste Fremdsprache war, kann ich auch Russisch sprechen und Aserbaidschanisch ist im Türkischen ähnlich, deshalb kann ich Türkisch sprechen. Da ich oft in Florida war, kann ich besser Englisch sprechen als manche andere und dann Deutsch ein bisschen.
Das ist schon viel. Kosmopolitan. Ich muss erstmal das wirken lassen mit dem ganzen Mobbing. Das hat mich ja schon ein bisschen überrascht, auch diese Heftigkeit und die Länge, dass das so passiert. Hast du mal alte Mobber mal zufällig getroffen während zum Beispiel eines Polizeieinsatzes? Und wie war die Reaktion?
Tatsächlich, ein paar von denen. Und das war in einem Polizeieinsatz und es ging um Hausfriedensbruch. Und ja, den Blicken zufolge haben sie mich auch erkannt, aber also ich habe meine Arbeit getan, da geht es absolut nicht um irgendwie Rache oder also das würde ich auch niemals machen. Arbeit ist Arbeit und mittlerweile, also ich bin ja wie gesagt nicht böse oder so.
Nee, Lana, aber jetzt nochmal konkrete Situation. Jetzt gehst du irgendwo hin, da ist irgendwas und jetzt wirst du erkannt und du erkennst die. Kannst du uns
beschreiben? Wie waren deren Reaktionen? Wie ging es dir da?
Das waren halt also der Blickkontakt. Da manchmal kann man ja aus dem Augenkontakt schon etwas mehr so deuten.
Was war das für eine Situation? War das eine Hausparty? Die waren zu laut oder darfst du dazu nichts sagen?
Ich sage mal eine Party.
Eine Party.
Also mehr möchte ich darauf nicht eingehen und genau.
Und dann kommst du hin und dann plötzlich ist doch die Lana, die wir immer gemobbt haben. Und dann bist du in Polizeiuniform mit 50 anderen Kollegen.
Und stell die Musik ab.
Ja, aber da muss man natürlich so professionell wie möglich bleiben.
Auf jeden Fall.
Man muss ja neutral an die Sache rangehen und nicht die eigenen Emotionen und so weiter mitbringen. Und da das länger her ist und da wir mittlerweile alle erwachsen geworden sind und ich hoffe, dass sie vielleicht auch durch Lebenserfahrung vielleicht mehr...
Die macht das sehr professionell, Dr. Sauerskant. Ich frage da nochmal nach. So RTL-mäßig. Immer dieselbe Frage nochmal stellen. Ja. Wie ging es dir emotional? Also man stellt sich vor, das sind Menschen, die haben dich in der sensibelsten Phase, also Abiturvorbereitung, Stress, gerade angekommen, man will was erreichen, jeden Tag gemobbt, man ist jeden Tag aufgestanden, mit einem komischen Bauchgefühl ist man in die Schule gegangen und dann hast du das alles geschafft und dann kommst du zu einem Einsatz und siehst diese Menschen. Wie ging es dir dabei?
Also als Polizeibeamtin...
Wir sind ja unter uns, wir können ja offen reden.
Natürlich. Als Polizeibeamtin muss ich neutral an die Sache rangehen.
Jawohl.
Als Person, es ist einfach lange her und
Sie macht das
ich bin ein Mensch, der... Nein, tatsächlich. Also ich bin ein Mensch, der
und ich glaube dir,
nicht sehr nachtragend ist.
Glaube ich.
Und ich denke... Also sie wollten mich nicht tief verletzen, sondern sich einfach amüsieren. Mhm. Und deshalb... Und
sie waren irgendwie ein Opfer.
Genau, aber...
Wissen Sie heute, was das, was sozusagen die Konditionen sind, dass man dann Opfer ist? Sie haben das ja vorhin immer angesprochen, Sprache ist schön. Ein Thema.
Ja, also dazu muss ich noch sagen, also es waren, das waren Jugendliche, die... nicht nachgedacht haben, denke ich mal, und einfach mal sich amüsiert haben. Aber da müssten die Lehrer genau hinschauen. Und da müsste Kommunikation mit den Eltern aufgebaut werden und so weiter. Mhm. Mhm. Ich wünschte, ich würde auch deren Eltern vielleicht kennenlernen. Sie würden zum Schulsprechabend und so weiter kommen. Also es ist nicht so, dass ich täglich daran denke und denen böse bin. Absolut nicht.
Ja. Du hast ein gutes Herz, bist eine sehr alte und reife Seele, deswegen kriege ich dich nicht mit meinen komischen RTL-Fragen. Alles klar, nee, schöne Antwort. Und ich nehme es dir ab. Welche Träume hat die Lana von heute, wenn man sagt, wo siehst du dich in den nächsten 15 Jahren?
Ja, also mein absolut großes Ziel ist es, meinen Eltern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und bis ich das geschafft habe, habe ich eigentlich nichts geschafft. Und das ist auch das Ziel von meiner Schwester. Und mein Vater arbeitet täglich sehr hart in seinem Fahrradgeschäft. Und ja, mein Ziel wäre es, dass er nicht mehr so hart arbeiten muss. Er hat immer noch diese alte Vorstellung, natürlich als Familienoberhaupt für die Familie sorgen zu müssen. Mhm. Und zwar können meine Schwester und ich natürlich, ne, also wir stehen auf eigenen Beinen, uns geht's gut, aber er kommt davon nicht los. Und daneben habe ich auch natürlich persönliche Ziele, obwohl das natürlich ein großes persönliches Ziel von mir ist. Aber bei mir ist es so, ich spreche eigentlich über meine Pläne nicht vorher.
Ach, verstehe.
Das baut erstens Druck auf, man hat es irgendwo ausgesprochen und die Leute fragen dann, und was ist daraus geworden?
Ach,
und dann
verstanden.
Baut das Druck auf. Aber ja, natürlich, also wie viele andere Menschen habe ich auch Träume und Ziele.
Darf ich fragen, wie die Geschichte mit dem Brasilianer zu Ende gegangen ist? Seid ihr noch, darf man fragen, liiert, zusammen, verheiratet oder...
Da wollte ich dir eigentlich mein Buch mitbringen heute, aber ich habe es vergessen.
Ach, ja, da steht drin.
In Eile, ja natürlich.
Okay, also dann ist es jetzt noch einmal in die Öffentlichkeit getragen worden, dann können wir darüber kurz sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist diese Geschichte weitergegangen?
Ich denke mir, wenn ich nicht zu Hause die Enge und Strenge hätte und mit meinen Eltern besser kommunizieren könnte, offener, würde diese Beziehung nicht so zustande kommen, dass ich dann ausziehe und zu ihm ziehe und es würde auch nicht so lange halten. Und ja, es gab natürlich, also ich bin dann ausgezogen und für meine Eltern war das natürlich das Schlimmste. Ja? Ich habe den Rücken gekehrt, nicht nur der Tradition unserer Kultur, sondern meinen Eltern. Und da gab es erstmal Kontaktabbruch. Ich habe aber immer wieder versucht, ja, immer wieder zu Besuch gekommen und die Tür war immer offen, aber sie haben mit mir nicht gesprochen. Und ich habe aber natürlich die Beziehung war sehr schwierig, wir haben nicht so genug Zeit, um in die Einzelheiten zu gehen. Es war eine sehr komplizierte Beziehung aber ich habe trotzdem da mein Abitur gemacht und anschließend dann beim Studium an der Potsdamer Universität angefangen und so weiter. Also meine Eltern haben gesehen, dass ich nicht ganz verloren gegangen bin, sondern dass ich trotzdem weitermache und trotzdem, also ich sag mal, für sie anständig war. Und ja, irgendwann habe ich mich dann getrennt und zurück zu meinen Eltern gezogen. Und jetzt verstehen sie auch, dass Verbotenes anzieht. Also es ist ja so, ne? In jeder Familie. Deshalb ist offene Kommunikation schon sehr wichtig.
Ich finde das interessant, diese Spannungsfeld, was Sie ja beschrieben haben, wo es ja eben auch kein Schwarz und kein Weiß gibt. Was würden Sie denn sagen, neben der Kommunikation, was bedarf es eigentlich, dass man dieses Spannungsfeld von Tradition und Moderne, wenn man das jetzt so anwenden darf. Was bedarf es eigentlich, dass man das dann als junger Mensch auch aushalten kann und auch mit dem Spannung, die dann entstehen zwischen Eltern und dem Kind?
Tradition ist ja nicht immer was Schlechtes.
Nee,
ja?
Gar nicht.
Hat ja und auch sehr viele gute Seiten, sage ich mal.
Und Sie suchten ja den Kontakt zu Ihren Eltern, den will man nicht aufgeben. Und der Preis, den man ja auch zahlen könnte, umgekehrt wäre ja zu sagen, ich verzichte auf das, was meine Generation macht.
Ja.
Ich unterwerfe mich den Wünschen meiner Eltern, weil ich ja meine Eltern auch nicht verlieren will. Und das ist was ganz Normales. Und trotzdem sind sie aber einen anderen Weg gegangen.
Ich muss sagen, also während ich mit einem Kontaktabbruch gerechnet habe, bei meiner Entscheidung müssen andere mit dem Tod rechnen. Und das ist schon dann eine ganz andere Entscheidung, ja, bei den Einsätzen und so weiter, wenn ich höre, ich darf das nicht, sonst werde ich umgebracht, mein Vater bringt mich um, meine Brüder bringen mich um, dann weiß ich nicht, wie ich die Entscheidung treffen würde. Meine Eltern würden mir niemals was Schlimmes antun, nein. Ich habe mit Kontaktabbruch gerechnet, habe auch Kontaktabbruch erlebt und zum Glück ging das am Ende alles gut und vielleicht war diese Zeit auch gut, damit sie auch nachdenken. Also beide Seiten haben natürlich nachgedacht, ne? Ich und meine Eltern, und es ist alles am Ende zum Glück gut gegangen. Sie akzeptieren mich heutzutage so, wie ich bin.
Und umgekehrt, sie akzeptieren ihre Eltern so, wie sie sind, mit all ihren Ängsten und Wünschen und Vorstellungen. Ne?
Genau, also da muss man natürlich Verständnis dafür haben.
Ich glaube, da geht es auch viel darum, wie guckt die Gesellschaft auf mich? Also bevor man sich Gedanken macht um die Familie, geht es erstmal darum, was könnte
die Fremdsicht
der Nachbar denken.
Genau, das stimmt auf jeden Fall. Ja, war bei meinen Eltern genauso. Was würden die Verwandten in Aserbaidschan denken?
Bei mir ist ja manchmal so, ich wohne ja in Steglitz-Zehlendorf und wenn ich da mal mit dem Amt zu tun habe und ich rufe da mal an und die fragen, also ich spreche ganz normal Deutsch und dann, okay, dann kommt es zum Namen und dann sage ich den Namen und plötzlich merke ich, es gibt so eine atmosphärische Änderung. Und tatsächlich habe ich einmal gehört, dass ich, nachdem ich meinen Vornamen genannt habe, Serkan, mein Gegenüber, der Sachbearbeiter, dann gesagt hat, ach du meine Güte. Habe ich aber geantwortet, wissen Sie, beruhigen Sie sich, ich bin ja da. Das sind ja alles Buchstaben, die kommen ja im deutschen Alphabet auch vor. Ich helfe Ihnen. Welche verschiedene Versionen hast du schon gehört bei deinem Nachnamen?
Also ich glaube, die Zahl ist zu hoch.
Die zu hoch?
Ja, aber ich nehme es niemandem übel. Also
können wir es einmal original hören, phonetisch? Wie spricht man den Namen richtig aus?
Atakishieva.
Atakishieva.
Genau.
Okay.
Also bei uns, also ich sage mal so auf Aserbaidschanisch, Ata heißt Vater,
Vater.
Kishi heißt Mann.
Bei uns auch, genau.
Und Jeva ist eine Endung, die so aus der Sowjetunion so übernommen wurde. Also im Russischen ist ja Oba, also, Jeva,
so ähnlich. Also slawinisiert sozusagen.
Genau.
Und normaler biodeutscher Verwaltungsbeamter, der den Namen zum ersten Mal liest, der würde sagen, Ata Gysi Iwa, oder was sagen die denn?
Viele kommen bis Atak und dann wissen die nicht mehr, wie das weitergeht, aber wie gesagt.
Also, wie ist deine Reaktion darauf? Also sagst du manchmal, Schwamm drüber, ich sag mal nichts, oder gehst du in die Offensive und sagst, naja, wissen Sie, ich helfe Ihnen mal. Wie gehst du damit um?
Also wenn jemand das einigermaßen ausspricht, auch wenn falsch, bin ich da ziemlich so emotionslos. Ich denke, alles gut. Und
sagst nichts, wird nicht kommentiert.
Wenn man dann anfängt zu stottern und nicht weiterkommt, helfe ich natürlich nach.
Fühlst du dich persönlich irgendwie angegriffen, wenn jemand deinen Namen nicht richtig aussprechen kann oder stottert, oder hast du da, löst das irgendwas bei dir aus? Aber du bist da wirklich emotionslos, ne? Du
ja, sagst so, total. Oft folgt dann die Frage, woher kommt der Name oder woher kommst du? Und
wie findest du das, wenn dann diese Fragen hinterherkommen? Wie ist das bei dir? Was löst es bei dir aus?
Das ist ja komplett normal. Also es ist aus Neugierde.
Du bist noch zu frisch in Deutschland.
Nein.
Sag mal, wie es bei mir ist. Ich bin hier geboren, 45
das
Jahre.
Das ist der Unterschied, glaube ich.
45 Jahre lang. Und immer noch sagen, kippen die bei meinem Vornamen Serkan um. Ich sehe das nicht so locker wie du.
Okay. Aber das ist der Unterschied. Ich meine, Sie sind als Jugendliche in ein Land gekommen. Und da, ich glaube, das macht auch noch mal die Sicht eine andere. Aber wir bleiben doch mal dabei bei der Frage, was sind denn, wo sind denn Ihre Wundenpunkte oder andersrum, wo sind Ihre Triggerpunkte, wo Sie sagen, na, das geht jetzt aber nicht. Also der Name ist es nicht, da kann man also durchdeklinieren.
Naja, da gibt es ja so viel, oder? Also bei uns allen. Also wenn jemand mir jetzt sagen würde, du gehörst nicht nach Deutschland, also okay, das kann man ja auch indirekt sagen. Ich habe auch bei manchen Einsätzen erlebt, dass man gesagt hat, sie sind keine deutsche Polizistin, sie sind eine türkische Polizistin, oder ich möchte die deutschen Beamten vor Ort haben. Ja, das trifft einen schon ein bisschen, aber ich denke mir, die Menschen...
Wie geht man dann um in so einer Situation? Was sagst du, wie ist deine Haltung?
Ja, versuchen zu verstehen, warum die Menschen sowas äußern, und oft sind sie einfach emotional geladen aus unterschiedlichsten Gründen. Sie sehen die Polizistin und denken sich vielleicht, wie kann ich sie jetzt in dem Moment beleidigen, also treffen, und ja, sagen dann sowas. Es geht auch in Richtung meiner, also Kollegen mit Migrationshintergrund, aber die Kollegen ohne Migrationshintergrund müssen sich dann anhören, dass sie zum Beispiel rassistisch sind bei normalen Kontrollen und so weiter. Also beide Seiten haben etwas zu ertragen, und das gehört zu den Schattenseiten des Berufs, also. Aber
ich kenne es auch umgekehrt. Bei mir gibt es ja einige Leute in meiner Familie, die, wenn zwei Türken sich streiten und es kommt ein türkischer Polizist, sagt er, nee, ich will einen Deutschen haben.
Okay. Ja, das kannst du auch geben, ja.
Ja, in die andere Richtung.
Ja, das ist spannend, das ist schön, also was Sie sagen. Jeder hat so sein Paket zu tragen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie ist es, hier zu sein, beim Gesundheitsamt über so etwas zu sprechen? Jetzt mal ganz abstrakt gefragt, ist das komisch, ist das weird, was macht das mit dir?
Also als ich das erste Mal gehört habe, dass das Gesundheitsamt einen Podcast hat, hat es mich natürlich sehr gewundert, aber ich finde es toll, also es ist eine total so innovative Idee. Das passt zur heutigen Zeit, man muss ja auch irgendwie mit der Zeit gehen. Die Berliner Polizei hat keinen Podcast, aber ist präsent auf vielen sozialen Media-Plattformen.
Und das machen die gut, das machen die sehr gut.
Twitter, Facebook, Instagram, und das finde ich auch total toll. Also ja, macht weiter.
Ja, vielen Dankeschön. Dank. Herr Sabuska, haben Sie noch ein letztes Wort, oder Lana, du noch ein letztes Wort?
Wie? Bleibt gesund, also bleiben Sie auch gesund, und ja.
Auf ein nächstes Mal, sage ich.
Ja, vielen Dank fürs Herkommen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Gerne, gerne. Ja. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.